SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner. Gut 7 Wochen nach der Landtagswahl haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg heute ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Künftig wird es in Baden-Württemberg 11 statt 10 Ministerien geben. Aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart, Reinhard Nürnberg.
Das neue Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen geht an die CDU. Die hat damit 5 Ministerien, unter anderem noch das Innen- und Wirtschaftsressort. Die Grünen bekommen als größerer Koalitionspartner 6 Ministerien, darunter Finanz-, Umwelt- und erstmals auch das Kultusministerium. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt für die Grünen und die CDU beim Klimaschutz. Kritik gibt es von der Opposition. SPD und FDP bemängeln, dass der Koalitionsvertrag keine klaren Finanzierungsvorgaben vorsehe. Damit sei Ärger in der neuen Koalition vorprogrammiert. Und das weitere Ministerium sei in Zeiten von Finanzierungsschwierigkeiten überflüssig, sagen die Chefs der SPD und FDP-Fraktionen Andreas Stoch und Hans-Ulrich Rühlke. Der AfD-Fraktionschef Bernd Gögel kritisiert, dass die Ökonomie der Ökologie untergeordnet werde. Zustimmung zum Klimaschutzvorhaben gibt es dagegen vom Naturschutzbund NABU. Der Mieterbund Baden-Württemberg erwartet jetzt die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch das neue Ministerium.
Der Klimaschutz, wir haben es eben gehört, spielt im neuen Koalitionsvertrag von Grünen und CDU eine große Rolle. Dass das so ist, liegt nach Ansicht von Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen auch an einem Umdenken innerhalb der CDU. Das hat Kretschmann im SWR-Tagesgespräch gesagt.
Die Christdemokraten haben zu spät begriffen, dass die Zeiten von ökologischen Herausforderungen geprägt sind, dass der Klimawandel einfach erfordert, dass wir unsere ganze Volkswirtschaft radikal umgestalten müssen. Sie muss nämlich klimaneutral werden. Das hat sie viel zu spät begriffen. Und das hat sich jetzt aber geändert. Natürlich, bis das an der Basis sozusagen durchimprägniert ist, das wird schon noch dauern. Aber ich sehe es auch bei vielen CDU-Oberbürgermeistern und Bürgermeistern, die sind da schon auch weit voraus, nicht? Aber so ein Parteiorganismus, der ist halt oft träge. Das wird sich dann zeigen, nicht? Ob das jetzt alles dann auch so kommt, das weiß man erst hinterher, aber ich bin zuversichtlich.
Auch in Rheinland-Pfalz steht die neue Regierung. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kann weiter regieren. Der Koalitionsvertrag wurde vor wenigen Tagen unterschrieben. Jetzt geht's um die Posten. Die SPD als stärkste Kraft hat heute bekannt gegeben, welche Politikerinnen und Politiker Minister werden. Aus Mainz der Bericht von Armin Angele.
Neuer Minister für Wissenschaft und Gesundheit wird der bisherige Chef der Staatskanzlei Clemens Hoch. Bildungsministerin Hubig, Finanzministerin Ahnen und Innenminister Lewens behalten ihre Posten. Die bisherige Gesundheitsministerin Betzing-Lichtentäler soll Fraktionschefin werden. Neuer Chef der Staatskanzlei wird Fabian Kirsch, bislang Direktor des Städtetages. Der bisherige Wissenschaftsminister Wolf gehört dem Kabinett nicht mehr an. Ministerpräsidentin Dreyer sagte, Ziel sei ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz. Das bedeute soziale Gerechtigkeit, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen.
In Berlin haben Familienministerin Giffey von der SPD und Bildungsministerin Karliczek, CDU, ein Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Mit 2 Milliarden Euro sollen Nachhilfe und Förder- sowie soziale Programme in den Bundesländern unterstützt werden. Dazu gehören auch Sport- und Freizeitangebote. Darüber hinaus will das Kabinett einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf den Weg bringen. Klaus Hurlmann, Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Jugend- und Bildungsforschung, unterstützt das Programm und sieht großen Nachholbedarf durch den Corona-Lockdown bei Kindern und Jugendlichen.
Der Schwerpunkt muss nach all dem, was wir wissen, auf dem etwa einen Drittel von Schülerinnen und Schülern liegen, die weggerutscht sind. Und das sind die besonders schwer erreichbaren. Das ist in dem Programm ja zum Glück mit beachtet worden. Die kommen aus Elternhäusern, die selbst große Probleme haben. Eltern, die vielleicht auch einen niedrigen Bildungsgrad selbst haben, wo Sprachprobleme sind wegen Einwanderungsgeschichte. Hier gezielt zu helfen, das ist jetzt wichtig. Das sind auch die Kinder, die in der Zeit der Schließung von Schulen zu Hause eben nicht die Unterstützung bekommen konnten. Und deswegen sind sie auch zurückgefallen.
Bundesinnenminister Seehofer hat das islamistische Netzwerk ANSA international verboten. Das Verbot umfasst auch Teilorganisationen, Gruppen und Räumlichkeiten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 8 weiteren Bundesländern. Gleichzeitig gab es eine bundesweite Razzia. Mehr als 1000 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Große Mengen Bargeld wurden sichergestellt. Der Verein steht im Verdacht, Spendengelder an Terrororganisationen abzuzweigen, wie Terrorismusexperte Michael Götschenberg erklärt.
Wir haben es hier zu tun mit einem ganzen Geflecht von Organisationen und Teilorganisationen. Als Dach bestand ANSA International, ein eingetragener Verein mit einer ganzen Vielzahl von angeschlossenen Teilorganisationen. Und letztlich, das ist zumindest die Argumentation der Sicherheitsbehörden, diente dieses Geflecht auch der Verschleierung dessen, was man nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums tatsächlich gemacht hat, nämlich nicht nur Spenden gesammelt für humanitäre Zwecke, das sei vor allem zum Schein passiert, sondern in Wahrheit sei es darum gegangen, zumindest einen Teil dieses Geldes an terroristische Organisationen in Syrien, im Gazastreifen oder in Somalia direkt oder indirekt weiterzuleiten. Die Organisationen dürfen nicht mehr betrieben werden, sie dürfen den Namen nicht mehr führen, auch die verwendete Symbolik darf nicht mehr benutzt werden. Im Endeffekt wird die gesamte Struktur zerschlagen und vorhandenes Vermögen eingezogen. Also man entzieht der Organisation die operative Basis und zerschlägt sie in Gänze.
Fokus Südwest.
Pendler und Reisende in Rheinland-Pfalz müssen sich morgen möglicherweise etwas umstellen, sofern sie für ihre Strecke den Bus in Anspruch nehmen. Denn wegen eines Warnstreiks werden in vielen Regionen in Rheinland-Pfalz morgen und übermorgen keine Busse der privaten Busunternehmen fahren. Das hat die Gewerkschaft Verdi bekannt gegeben. Grund ist der Tarifstreit mit den Arbeitgebern, berichtet Sabine Geipel aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Betroffen sind nach Angaben von Verdi sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regiobus Mitte und Rhein-Mosel, der Westerwaldbus und der Stadtbus Bad Kreuznach GmbH, die Moselbahn Verkehrsgesellschaft Tempus Mobil in der Eifel sowie die Stadtbus Zweibrücken GmbH. Zu Solidaritätsstreiks sollen die Verkehrsgesellschaften Zweibrücken und Bad Kreuznach aufgerufen werden. Vor allem fordert Verdi, dass auch die Standzeiten von Busfahrer und Fahrerinnen durchbezahlt werden. Außerdem geht es der Gewerkschaft um ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge und mehr Urlaubsgeld.
Tourismusvertreter in der Süd- und Vorderpfalz fordern, dass Gastronomie und Hotellerie noch im Mai wieder öffnen dürfen. Rheinland-Pfalz solle sich ein Beispiel an Bayern nehmen, wo ab Pfingsten wieder Tourismus möglich sein soll. Die Landesregierung in Mainz will sich am Freitag mit dem Thema Tourismus und Übernachtungen befassen. Und Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, ist optimistisch.
Wir hoffen und erwarten von den Beratungen am Freitag, dass es für den Tourismus in Rheinland-Pfalz eine klare Öffnungsperspektive gibt, dass wir entsprechende Ankündigungen haben, ab wann Tourismus in Rheinland-Pfalz wieder möglich ist, und würden uns natürlich wünschen, dass es nicht nur für einzelne Beherbergungsarten dann Öffnungsperspektiven gibt, sondern unsere Gäste wollen natürlich, wenn sie zum Urlaub nach Rheinland-Pfalz kommen, die gesamte touristische Leistungskette auch in Anspruch nehmen, also Ausflüge machen, Gastronomieangebote nutzen und auch Sehenswürdigkeiten besuchen. Und deswegen wünschen wir uns natürlich, dass es auch diese Öffnungsperspektiven nach den Beratungen am Freitag geben wird.
Dass der Wolf längst wieder in unseren Wäldern zu Hause ist, darüber besteht kein Zweifel. Es gibt immer wieder Sichtungen. Das freut Naturschützer, das ärgert Landwirte, zum Beispiel im Nordschwarzwald. Deswegen will das Land Baden-Württemberg ein sogenanntes Wolfskompetenzzentrum einrichten. Experten sollen dort unter anderem Schäfer und andere Tierbesitzer beraten, wie sie ihre Herden schützen können. SWR-Reporter Tobias Zapp weiß mehr.
Forscher aus Freiburg rechnen damit, dass die Wolfspopulation in Baden-Württemberg in absehbarer Zeit auf bis zu 100 Tiere ansteigen könnte. Um die damit wachsenden Herausforderungen zu bewältigen, ist im grün-schwarzen Koalitionsvertrag ein Wolfskompetenzzentrum vorgesehen. Wo es entstehen soll, ist noch nicht bekannt. Der Wolf auf dem Kaltenbronn hat dort seit rund 3 Jahren sein Revier. Immer wieder hat er in der Vergangenheit auch Schafe gerissen. In solchen Fällen soll in Zukunft das Wolfskompetenzzentrum helfen. Die Mitarbeiter sollen darüber hinaus das Verhalten der Wölfe beobachten.
Und dann war da noch
Ein Berner Bestattungsunternehmen, das Leichen in Zukunft nicht nur per Auto, sondern jetzt auch per Fahrrad transportiert. Das solle, Zitat, einen entspannten Umgang mit dem Tod fördern. Kreativität bei der Bestattung sei ein Schlüssel zu einem offeneren Umgang mit dem Sterben, so die Betreiberin des Unternehmens. Vielleicht hat das ja auch gleich einen erzieherischen Effekt auf die anderen Verkehrsteilnehmer, so ein Sarg auf dem Lastenfahrrad durch die Berner Innenstadt. Es darf sich nur keiner zu sehr von dem Anblick ablenken lassen, sonst kann das Verhältnis zum Tod wieder ganz schnell verkrampfen.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.